Ja, jetzt war ich lange nicht mehr hier vorne. War viel unterwegs. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder hier sein kann. War durchaus auch manches herausfordernd. Ja, und ich habe gedacht, wenn ich jetzt wieder einsteige mit dem Predigen, irgendwie möchte ich nicht zur Tagesordnung gehen. Es ist zwar jetzt schon eine Weile her, aber die erste Woche oder die ersten beiden Wochen der Ferien waren ja ziemlich heftig. Ich habe da immer Nachrichten geschaut und es war ja fast jeden Tag irgendwas Schreckliches. Und ich habe gedacht, das muss ich thematisieren, da muss ich drüber nachdenken und auch mit euch darüber nachdenken, bevor wir dann wieder andere Themen überlegen und daran gehen. Am 18.07. in Würzburg geschehen, ein Mann mit der Axt geht durch den Regionalzug, in dem Freunde von uns hätten sitzen können, vielleicht auch gesessen haben, weiß ich nicht, es gibt eine Vineyard in Würzburg, wir haben Freunde dort. Der Schwanberg ist in Würzburg, viele kennen, waren da schon und es ist unglaublich nah gewesen. Ein paar Tage später, ein Einkaufszentrum in München wurde von einem Amokläufer heimgesucht und die McDonald's. 9 Menschen sterben, davon viele Teenager, 27 werden verletzt. Dieses Einkaufszentrum ist 300 Meter vom Leiter der Familie, von der Leiterfamilie von der Vineyard München entfernt. Michael Guttenberger wollte an diesem Abend dort einkaufen. Und Gott sei Dank ist er eine halbe Stunde später gefahren, weil er noch mit seiner Arbeit nicht fertig geworden ist. Und normalerweise steigt er an der U-Bahn aus, Olympia-Einkaufszentrum. Und er wollte dann noch rein und wollte was einkaufen und dann nach Hause gehen. Er war, Gott sei Dank, eine halbe Stunde später und konnte dann schon nicht mehr dort aussteigen, sondern wurde eine Station vorher aus der U-Bahn herausgebeten und dann war eine Schar von Polizisten da und er wusste zunächst mal gar nicht, was denn da los war. Ich war zu der Zeit am Starnberger See und 3 der Frauen von dem Haus, in dem ich zu Gast war, waren an diesem Tag auch in München. Es hätte sie treffen können. Sie kamen dann zurück, haben auch nicht so genau gewusst, was ist denn da passiert. Das haben sie dann auch erst durch die Nachrichten erfahren. Aber sie haben einfach erlebt, boah, da war irgendwas. Die ganze Stadt stand Kopf. Nicht genug. Am nächsten Tag zündet dieser Selbstmordattentäter eine Bombe in Ansbach, wieder in Bayern, in einem Kaff. Ich meine, wer kennt Ansbach? Also nicht nur die Metropolen, sondern auch auf so einem Kleinstadt. Dorf ist es, glaube ich, nicht, aber eine Kleinstadt ist es. Von Nizza noch gar nicht zu sprechen. Wir hätten da in Urlaub sein können. An der Strandpromenade, bei einem Fest. Und immer noch nicht genug. In Reutlingen, ein paar Tage später, in einer schwäbischen Kleinstadt. Ein Mann mit einer Machete. Unglaublich. Terror und Gewalt kommen uns bedrängend nahe. Auch in Aachen gab es ja schon mal vor Jahren eine Bombe in einem Regionalzug. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Und die ging aber Gott sei Dank nicht los, weil der Bombenbauer irgendwas falsch gemacht hat. Aber sie hätte losgehen können und wir hätten drin sitzen können. Ich meine, wie oft fahren einzelne von uns mit dem Regionalzug nach Köln? Ich sitze da öfter drin, wenn ich auf Reisen gehe. Wie gehen wir damit um? Manche sind ganz cool und sagen, naja, ich fahre jetzt einfach an den Badesee und versuche das zu verdrängen. Andere sind super besorgt und ängstlich und sagen, nein, also jetzt große Versammlungen vermeide ich. Ich gehe jetzt nicht mehr zu irgendwelchen großen Events. Nicht mehr, weiß ich was, zum September-Special auf den Katschhof oder so. Ich lasse das. Und andere werden vielleicht depressiv. Es gibt ja keine Sicherheit, selbst wenn wir die Polizei aufstocken, was ja gut ist, dass wir das tun. Aber gegen solche Einzeltäter kann man ja letztlich menschlich nichts machen. Gibt es ein Wort Gottes in diese Situation? Wie reagieren wir Christen darauf? Bleiben wir auch fassungslos? Lassen wir uns lähmen von den Sorgen? Oder lassen wir uns anstecken von Hass und Ärger und sagen, die doofe Merkel, was hat sie gemacht? Sie hat die ganzen Flüchtlinge reingelassen und da waren Terroristen drin und jetzt haben wir den Salat und jetzt müssen wir AfD wählen. Gehen wir cool darüber hinweg und sagen, naja, wir hoffen einfach, es trifft uns nicht, oder haben wir etwas anderes dagegen zu setzen? Ein paar Punkte dazu. Erstens, Jesus verheißt uns tatsächlich nirgendwo, dass die Zeiten besser werden. Nirgendwo. Matthäus 24, 6 bis 8 und 12 bis 13. Ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch beunruhigen. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken. Gebt Acht, Telefon geht ran. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Und an vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das ist erst der Anfang der Wehen. Hungersnöte und Erdbeben. Weitere Nachrichten im Verlauf der Ferien. Waldbrände in Kalifornien, Überschwemmung. Einem anderen Staat von den USA. Und überall sterben Menschen. Und dann geht's weiter in dem Text. Und weil die Missachtung von Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Wer jedoch bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Hungersnöte, Kriege, Erdbeben, Gesetzlosigkeit, das wird kommen, sagt Jesus seinen Jüngern. Sie sollen nicht überrascht sein, wenn es kommt. Wieso denken wir eigentlich, dass es uns immer weiterhin so gut gehen sollte? Mit Wohlstand und Frieden und einem bequemen Leben gegenüber den meisten Menschen unserer Welt? Und all den Privilegien, die wir haben in unserem Land. Wir haben das nicht verdient, dass die meisten von uns in diesem Land geboren wurden. Und nicht irgendwo in einem Kriegsgebiet. Nicht irgendwo da, wo es elend heiß ist und wo Monsun kommt und wo dann Überschwemmungen kommt oder wo es so dürr ist, dass da nichts wächst. Wir haben es nicht verdient. Und nirgendwo in der Bibel ist uns Frieden verheißen, weder den Menschen allgemein noch den Christen. Krieg ist eine radikale Folge des Sündenfalls, des nicht mit Konflikten umgehen Könnens. Und das sieht man ja schon tagtäglich auf den Schulhöfen. Kriege und Kriegsgeschrei. Ich denke, davon hören wir jeden Tag in den Nachrichten, was Jesus hier schreibt oder sagt. Hat damit die letzte Zeit begonnen? Ist das jetzt das Ende? Wird Jesus bald wiederkommen? Wird jetzt die in der Bibel verheißene Trübsal kommen? Wie wird es weitergehen mit unserer Welt? Wir können es nicht wissen. Und es ist nicht sinnvoll zu spekulieren. Es haben viele Christen im Laufe der Jahrhunderte immer wieder über diese Zeit und das Ende spekuliert. Manche sind gar ausgewandert an irgendeinen bestimmten Ort, weil sie hofften, dass dort Jesus wiederkommt. Aber es war dann nicht so. Es haben schon viele das Ende der Welt verheißen. Und Jesus sagt, er selber weiß es auch nicht. Wir sollen wachsam sein. Telefon, wachsam, hören das Klingeln, aufwachen. Und er sagt auch, es steht uns nicht zu und es steht ihm nicht zu, das zu wissen, sondern nur der Vater im Himmel weiß es. Und wenn man historische Romane liest oder sich mit der Historie auch geschichtlich beschäftigt, dann weiß man, die Welt war nie besser. Die war echt nie besser. Terror gab es immer, in den unterschiedlichsten Formen. Ich habe in den Ferien einen Roman gelesen über Judas Iskariot. Und die Frau, die das geschrieben hat, hat sehr recherchiert über die Zeitgeschichte damals. Und die Bibel wird sehr lebendig durch diese Zeitgeschichte, die in diesem Roman vorkommt. Und da wird einfach deutlich, und das stimmt historisch, das weiß ich, auch aus wirklich historischen Quellen, es war damals Staatsterror. Die Römer haben alles Mögliche gemacht mit den Israeliten. Jeder, der aufgemuckt hat, musste Gefahr laufen, gekreuzigt zu werden. Es gab ganze Straßenzüge voller gekreuzigter Menschen. Nur weil sie aufgemuckt hatten gegen die Herrscher, die sich dieses Land unter die Finger gerissen hatten, gegen die Römer. Das war Staatsterror. Wenn man das bewusst liest, kann man die Bibel noch mal anders lesen, was das für eine Herausforderung war damals. Das wird nicht so deutlich in diesen Texten. Also die Welt war noch nie besser. Oder wenn man mittelalterliche Geschichten liest, was da alles passiert ist. Aber es ist eben auch nicht verheißen, dass die Welt besser wird. Zweitens, geht es uns denn als Christen besser als den anderen Leuten? Ja und nein. Auf der einen Seite, es wird regnen über die Guten und die Bösen und die Sonne scheinen über die Gerechten und die Ungerechten. Da geht es uns nicht besser. Es gibt diese Psalmen, wo Leute sich beklagen und sagen, warum geht es den Gottlosen so gut? Und ich bin doch fromm, ich bin doch treu, ich halte doch das Gesetz und ich bin krank oder ich bin verfolgt oder ich erleide dies und jenes. Oder wenn jemand eine schlimme Diagnose bekommt oder gar daran stirbt, dann ist doch ganz oft, das höre ich ganz oft, es trifft immer die Besten. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber es trifft eben Gute und Schlechte in gleicher Weise. Das ist so. Sicher waren auch Christen unter den Opfern in Nizza. Ich weiß es nicht. Und doch geht es uns besser als die Menschen, die Gott nicht kennen. Denn wir haben ihn. Er wird uns nicht verlassen. Auch nicht in Tod, Terror und Gewalt. Und Jesus ist solidarisch geworden mit all denen, die verlassen sind und die leiden am Kreuz. Es ist ja auch seine Ohnmacht, die man dann empfindet, wenn man das alles hört. Und gar, wenn man da noch in der Nähe ist. Jesus ist in diese Ohnmacht hineingegangen, er ist selber ohnmächtig geworden. Hat ohnmächtig nicht, indem er medizinisch, sondern er hat Ohnmacht ausgehalten am Kreuz. Er ist nicht dagegen aufgestanden. Er hätte ja vom Kreuz auch absteigen können, aber das hat er nicht getan, weil er das durchlitten hat für uns. Und damit ist er hineingekommen in dieses Leid. Und wenn Jesus in uns lebt, haben wir eine große Chance, auch in Ohnmacht stark zu sein, anders als die Welt Stärke definieren würde, aber in Wahrheit stark. 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und Jesus sagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst, man kann auch übersetzen Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, ich habe die Welt besiegt. Diese Worte kennen ja die meisten von uns, es sagt sich so leicht. Wir müssen es üben und trainieren. Und werfen ist etwas anderes, als zu sagen, bitte, bitte nimm mir doch meine Sorgen. Werfen heißt, und je schwerer der Stein ist, den wir werfen, je schwerer die Sorgen sind, die wir werfen, desto mehr müssen wir uns da anstrengen, es wegzuwerfen. Nein, dahin. Ein Medizinball wirft man nicht so leicht wie einen Handball. Wir müssen das üben, aber wir sind eingeladen, das zu tun. Drittens, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Psalm 90 steht auch in der Bibel. Ich habe dieses Wort bei vielen Beerdigungen zitiert oder darüber gepredigt. Es wird uns immer wieder bewusst, wenn Menschen um uns herum sterben. Aber oft reicht es ja nicht, wenn irgendjemand stirbt. Das nehmen wir zur Kenntnis, denken, ach wie traurig. Aber treffen tut es uns ja meist erst richtig, wenn es ein Angehöriger ist oder wenn es ein Freund ist. Und Terror kennen wir ja auch seit Jahren aus dem Fernsehen. Irgendwo in Afrika, in Asien, im Nahen Osten sowieso. Aber bei uns? Vor unserer eigenen Haustür? Was meint der Psalmbeter mit diesem Wort? Wir würden unser Leben wohl anders führen, wenn wir wüssten, wir hätten nur noch ein halbes Jahr. Gut, wir können nicht immer so leben, als hätten wir nur noch ein halbes Jahr. In allem, das geht nicht. Aber es wäre schon gut, wir würden so leben, dass wir morgen gehen können. Mir wird das immer bewusst, wenn ich mit sterbenskranken Menschen zusammen bin, wo dann alles relativ wird und die Prioritäten sich verschieben, wo vieles, was mir sonst wichtig ist, auf einmal unwichtig wird, wo viele Streitpunkte auf einmal unwichtig sind, wo man sich so die Köpfe einschlagen kann und wenn man das angesichts der Ewigkeit anschaut, denkt man, naja, was habe ich mir da im Kopf gemacht? Ist doch nicht so wichtig. Die Politiker sitzen ja dann nebeneinander, egal zu welcher Partei sie gehören, wenn sie in solchen Gottesdiensten sind, wo dann wieder Terroropfern gedacht wird oder Katastrophenopfern oder sonst wie, dann sind die Parteien auf einmal egal. Plötzlich ist auch Materielles nicht mehr wichtig. Und tatsächlich sagt uns Jesus ja in der Bergpredigt, sammelt Schätze im Himmel und nicht auf dieser Erde, wo Motten und Rost sie fressen. Sammelt was anderes. Wir können nichts Materielles mitnehmen, egal ob wir an Altersschwäche sterben oder ob wir durch einen Terroranschlag umkommen. Klugheit ist, wenn wir eine Sicht der Ewigkeit gewinnen und nicht alles vom irdischen Leben erwarten. Klugheit ist zu wissen, unser Leben ist ein Geschenk. Wir haben es anvertraut bekommen und wir können es selbstzentriert gestalten und versuchen, alles mitzunehmen, was mitzunehmen ist und möglichst viel herauszuholen. Das gab es zur Zeit Jesu auch schon. Oder wir können fragen, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Was möchtest du durch mein Leben bewirken? Was möchtest du an Frucht durch mein Leben bewirken, wo etwas übrig bleibt, was Menschen dem Reich Gottes dient? Wo etwas übrig bleibt, was Bestand hat, was nicht vergeht? Und so oft hindern uns unsere vielen Dinge, die wir haben, weil wir uns ja kümmern müssen, daran, uns zu kümmern um das, was Ewigkeitsbestand hat. Klugheit ist, unsere Prioritäten im Leben von der Perspektive der Ewigkeit her zu setzen. Solche Geschehnisse können wie ein Weckruf sein, Telefon. Es klingelt, geht dran, hebt ab. In Lukas 13 gibt es ein Gespräch mit Jesus, das folgendermaßen klingt. Zu dieser Zeit kamen etliche Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen: Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Siloa erschlagen wurden, meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hätten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Im ersten Fall geht es um diesen Staatsterrorismus. Pilatus ließ Menschen beim Opfern einfach umbringen, abschlachten. Und nun fragen die Menschen, die zu Jesus kommen, haben die mehr gesündigt, weil ihnen das passiert ist? Weil ja doch das eine Strafe ist für Sünde? Es fragen ja auch manchmal schwerkranke Menschen, habe ich mehr gesündigt als andere Leute? Nein, ihr habt alle genauso gesündigt wie sie. Im zweiten Fall geht es um einen Unfall. Ein Turm ist umgestürzt. 18 Menschen lagen drunter. Und da genauso die Frage, haben die Opfer dieses Unfalls mehr gesündigt als die anderen, die es nicht abgekriegt haben, die 100 Meter weiter entfernt standen? Nein, sagt Jesus. Sondern kehrt um. Dahinter steckt dieses jüdische Denken, dass solche Geschehnisse Strafe für unsere Sünde sind. Und Jesus sagt, nein, lernt einfach darauf, wacht auf, kehrt um. Sagt nicht, Gott hat das gemacht, sondern lernt daraus. Denn wenn ihr umkehrt, ist euer Leben in Gott geborgen und dann kann uns nichts und niemand mehr von der Liebe Gottes trennen. Auch nicht Tod, auch nicht Terror, auch kein Unfall. Römer 8. Solche Ereignisse sind Mahnungen zur Umkehr. Wie mache ich das? Vielleicht sind Menschen unter uns, die das noch nie gemacht haben, vielleicht noch nie umgekehrt sind. Es ist dieses schlichte Gebet, Jesus, ich will nicht mehr selbstzentriert leben und nur noch für die Erfüllung meiner eigenen Wünsche, sondern du sollst regieren in meinem Leben. Du sollst der Herr sein. Ich will mit dir und für dich und unter deiner Herrschaft leben. Ich will lernen, deine Stimme zu hören. Und dann immer wieder neu. Wenn wir das einmal gesagt haben, was die meisten von uns ja haben, gilt es, es immer wieder zu erneuern. Weil wir kommen immer wieder auch davon ab ein Stück. Durch die Dornen, wie Jesus in einem anderen Gleichnis sagt, die Dornen, das sind die Sorgen und das ist der Reichtum. Das Schwierige und das, worüber wir uns freuen. Beides kann die Saat ersticken, wenn es uns zu gut geht und wenn es uns zu schlecht geht. Wir müssen aufpassen auf die Dornen. Viertens, lasst uns den Auftrag in den Blick nehmen, das Evangelium zu verkünden. Egal, ob es unsere Nachbarn sind oder die Flüchtlinge unter uns, alle brauchen das Evangelium und die Liebe Gottes. Und lasst uns einsetzen, wo wir es denn können, für Gerechtigkeit auf dieser Erde. Denn das ist ja auch ein großer Grund für allen Terror, dass es viele Menschen gibt, die keine Perspektive haben. Und die Flüchtlingsströme haben ja auch einen Grund. Die würden ja nicht einfach so kommen, weil sie denken, ich fliehe jetzt mal. Ich würde auch versuchen, wegzukommen, wenn ich in einem solchen Land leben würde, wo Krieg ist. Und ich höre von Ländern, wo es kein Krieg ist. Ich würde auch weggehen, wenn ich in einem Land geboren wäre, wo keine Freiheit ist, wo keine Pressefreiheit ist, wo keine Meinungsfreiheit ist, wo keine Religionsfreiheit ist, wenn ich es irgendwie könnte. Michael Guttenberger, der ja nun ganz, ganz, ganz nah dran war an diesem Amoklauf in diesem Europa-Zentrum, Europa-Einkaufszentrum, erzählte, dass er sich da gibt es noch so einen Hügel mit einer Bank und einem alten Kreuz, und dass er sich da hingesetzt hat und Gott gefragt hat, was willst du uns dadurch sagen? Und dann hat er gehört, mehr lieben. Mehr lieben. Er sagte zu ihm, wenn ihr etwas lernen wollt aus diesem Geschehnis, dann liebt mehr. Lernt mehr zu lieben. Lernt noch eifriger, die Liebe Gottes weiterzugeben. Denn Hass führt zu Hass, Gewalt zu mehr Gewalt, Angst führt zu Enge und Abgrenzung. Nur die Liebe überwindet und schafft Neues. Der Attentäter von München, Amokläufer von München, war in München geboren und aufgewachsen. Hat er jemals die Liebe Gottes erfahren? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, ob er jemals das Evangelium gehört hat. Aber wir können etwas dazu beitragen, dass die Menschen in unserer Stadt mehr Liebe erfahren. Das ist unser Auftrag. Wir können mehr Liebe in unsere Gesellschaft bringen. Wir können Menschen, die keine Perspektive für ihr Leben sehen, von Gott erzählen und davon, dass Gott eine Perspektive für ihr Leben hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir diese beiden Arbeitsbereiche von Manna und G-Light Bar haben, wo Menschen ohne Perspektive hinkommen und Gott ihnen eine Perspektive gibt. Ich freue mich ungemein über das, was in Italien passiert ist, wo G-Light Kids dabei waren und Perspektive von Gott gehört haben, angenommen haben. Dafür sind wir da. Wir können etwas beitragen dazu. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Nicht Hass und Vergeltung, sondern Liebe. Und das sagt er in eine Gesellschaft hinein, in der Terrorismus herrscht. Wo die Römer sind. Und wo kein freiheitliches Leben möglich ist, da hinein sagt Jesus dieses. Dann gibt es ja noch dieses Wort von der zweiten Meile, die wir mitgehen sollen. Was steckt dahinter historisch? Historisch steckt das dahinter, dass die Römer sich einen Juden genommen haben, um das Gepäck zu tragen, wenn sie unterwegs waren. Einfach sagt, du musst jetzt hier mein Gepäck tragen. Unglaublich. Und dann sagt Jesus, okay, mach das. Und dann tragt er noch eine zweite Meile. Tragt noch mehr. Tragt noch länger, als sie von euch erwarten, unterdrückerisch erwarten. Das ist auch identisch mit diesem Wort, wir sollen feurige Kohlen auf dem Haupt unseres Feindes sammeln. Das ist ja so ein unverständliches Bildwort, aber das ist genau das. Die Liebe überwindet, die Liebe provoziert, die Liebe lässt aufhorchen. Die Liebe ist eine Reaktion, die so ein Römer dann nicht erwartet. Ein Terrorist erwartet nicht, dass man ihm mit Liebe begegnet. Und es gibt Geschichten von Christen, die ihren Mördern mit Liebe begegnet sind. Und das hat sie angerührt. Es geht nur, wenn wir selber mit der Liebe Gottes aufgefüllt sind. Es geht nur, wenn in unserem Herzen keine Bitterkeit und kein Hass sind. Sonst wird es uns nicht gelingen. Und vielleicht müssen wir erst unser eigenes Herz von Gott verändern lassen. Und ich glaube, das müssen wir auch immer wieder neu. Ich brauche das immer wieder neu, denn in mir wächst dann Hass, wenn ich sowas höre. Ein wirkliches Vorbild für das Leben mit Terror und Ohnmacht ist mir Jakob Damkani aus Israel. Diejenigen, die schon lange in der Gemeinde sind, kennen ihn, die Neueren nicht, weil er in letzter Zeit nicht mehr so häufig nach Deutschland kommt. Wir unterstützen ihn jeden Monat mit einem kleinen Betrag schon seit über 20 Jahren, seitdem wir ihn kennengelernt haben. Er ist messianischer Jude in Israel und er geht genau an diese Orte, wo dann gerade wieder eine Bombe losgegangen ist und verkündet die Liebe Gottes. Er ist schon mit Steinen beworfen worden, dass er blutig sich verbinden lassen musste. Und er geht immer wieder hin. Und er hat keine Angst. Und er verkündet das Wort Gottes immer wieder neu. Und er sagt, immer wenn so etwas passiert, sind die Menschen sehr offen. Er nimmt das. Und ich glaube, Gott sagt uns in dieser Situation auch, die Ernte ist groß und weiß, geht in die Ernte, ihr Christen. Sagt ihnen mein Wort, predigt das Evangelium. Vielleicht wacht ja der eine oder andere auf, der bisher kein Interesse an der Kirche hatte oder am Evangelium oder an Gott hatte. Wir können das nutzen. Und ich denke, Jesu Wort an der heutigen Situation für uns ist, seid wachsam, seid getrost, vertraut mir, lebt konsequent mit mir, tut meine Werke, bis ich wiederkomme, verkündet mein Wort, liebt die Menschen mit meiner Liebe und seid ohne Angst, denn ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Geht es bei all dem darum, noch mehr zu tun? Nein, ich glaube nicht. Es geht nicht darum, noch mehr zu tun, sondern da, wo wir stehen, da, wo wir jeden Tag sind, offen zu sein für ihn. Unser Herz immer wieder mit seiner Liebe füllen zu lassen. Um Vergebung zu bitten für Hass, der in uns aufsteigt. Für Bitterkeit vielleicht. Für Bequemlichkeit vielleicht. Für selbstzentriertes Leben. Und immer wieder zu sagen, Jesus, jetzt, ich bin hier. Ich will nicht selbstzentriert leben. Ich möchte, dass du etwas mit meinem Leben anfangen kannst. Ich möchte, dass du durch mein Leben eine Veränderung schaffst. Dass du einen Unterschied machst durch mich und durch uns als Gemeinde. Dazu sind wir berufen, damit etwas bleibt. Das Telefon klingelt. Nimmt es als Weckruf von Gott. Ich möchte gern beten. Jesus, du kennst uns, jeden Einzelnen von uns. Und ich bitte dich, dass du uns wächst, immer wieder neu, wenn wir eingeschlafen sind, wenn wir innerlich eingeschlafen sind, und unsere Berufung vergessen haben und uns nicht unterscheiden von anderen Menschen, die dich nicht kennen, sondern genauso selbstzentriert leben, genauso irdische Güter ansammeln wie andere, genauso sehen, wie wir unsere Schäfchen ins Trockene kriegen. Herr, weck uns auf und vergib uns. Und ich danke dir für diese Berufung, einen Unterschied zu machen, uns füllen zu lassen von deiner Liebe und diese Liebe weiterzugeben. Ich danke dir für dein Wort und dass uns nichts und niemand von deiner Liebe trennen kann, egal was uns passiert. Lass dieses Wort tief in uns Wurzeln schlagen, dass wir es glauben können, nicht nur in unserem Kopf, sondern in unserem Herzen, dass es unser Leben prägt. Dass wir nicht von Angst bestimmt sind und dann von der entsprechenden Enge. Weder Angst vor Terror noch vor Angst vor anderen Nöten. Sondern dass wir, das mach du uns weit. Zeig du uns dein weites Land. Zeig du uns deinen Auftrag. Und hilf ihn uns zu ergreifen. Zeig uns, was es bedeutet, alltäglich, jeden Tag neu. Und was wir haben an deinem Wort, was wir haben an deiner Gegenwart, was wir haben an deiner Liebe, dass wir das alles nicht für uns behalten, sondern weitergeben, durch uns fließen lassen. Wirke du, Herr, an uns. Komm, Heiliger Geist. Vater, und wir bitten dich auch für all die Opfer, die ihr Leben verloren haben und die Angehörigen, die trauern. Egal, ob Menschen jetzt durch einen Amoklauf, durch Terroranschläge oder durch Unwetter zu Tode gekommen sind. Vater, wir bitten dich für all die, die sagen, wenn das passiert ist, da gibt es doch keinen Gott. Herr, erbarm dich. Tröste sie, begegne ihnen. Begegne du ihnen, dass sie sich entscheiden können für dich und dass du ihnen helfen kannst, dass du ihnen beistehen kannst. Vater, wir bitten dich für die Polizei. Ich denke, die haben teilweise auch Angst vor solchen Einsätzen. Sei du ihnen nah, wir segnen die Polizeiseelsorger, dass sie ihnen etwas von deiner Liebe weitersagen können. Aber auch wir begegnen ja vielleicht hier und da einem Polizisten, dass wir ihnen von dir weitersagen können. Herr, wir bitten dich für unsere Politiker, dass du ihnen Weisheit gibst und Einheit. Dass sie sich nicht gegenseitig bekämpfen, sondern dass sie das Beste suchen für unser Land, für die Welt, für Europa. Herr, erbarm du dich. Schütze sie, halte deine Hand über sie, segne sie in ihrem persönlichen Leben, in ihren Familien und gib ihnen Weisheit. Danke, Jesus, dass wir dich haben. Lob und Ehre.